Es geht darum, dass Jünger Jesu werden und verändert werden. Und wie können wir das in der Gemeinde machen? Ich will mal zwei Fallbeispiele erzählen. Ein Beispiel: Totte. Ein 16-jähriger Junge, Gymnasiast bei mir im Jugendkreis in Berlin. Und er hatte die Aufgabe, die Jugendstunde vorzubereiten. Und wir haben das so gemacht, dass jeder, der die Jugendstunde vorbereitet, musste erst einmal sich zu Hause vorbereiten und dann haben wir eine Vorsprache gemacht. Er hatte keine Ahnung, wie er das zu Hause vorbereitet, also habe ich mich bei ihm zu Hause zu ihm nach Hause bemüht und dann haben wir versucht, das bei ihm vorzubereiten. Ich klingelte an der Tür. Eine Dogge öffnete, guckte mich uninteressiert an, ging weg zum Kühlschrank und holte sein Futter aus dem Kühlschrank. Das Haus, die Wohnung, ein bisschen verwahrlost, Schöneberger Arbeiterviertel. Dann ging es in sein Zimmer. Sein Zimmer war geteilt, war so etwa so ein Raum von 6 Quadratmeter geteilt durch so eine Wäscheleine und so Laken, die runterhingen. Auf der einen Seite sein Bruder, der laut Rockmusik hörte. Auf der anderen Seite sein Chaos, wo wir jetzt die Bibelstunden vorbereiten wollten. Wie soll ich mit ihm arbeiten, wenn überhaupt nichts an seinem Platz lag? Was haben wir gemacht? Ich habe gesagt, pass mal auf, Junge. Jetzt räumen wir erstmal auf. Schreibtisch umgekippt, Schränke umgekippt, Regal umgekippt und dann alles neu einsortiert. Er hatte nicht viel, das hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert und dann haben wir unsere Bibelstunde vorbereitet. Wisst ihr, danach war er absolut penibel. Ich habe ihn niemals wieder gesehen, unordentlich. Ja. Wir haben dann sehr intensiv Jüngerschaft gemacht. Ich habe sehr viel in seinem Leben eingreifen müssen, denn seine Mutter, geschieden, kein Vater, keine richtig ein sozialer Problemfall. Und naja, was ist aus ihm geworden? Er ist einer der leitenden Ingenieure eines Bauprüfungsbüros in Berlin. Sehr erfolgreich, sehr bekannt und hat es geschafft. Ein anderer, auch bei ihm bereite ich Bibelstunde vor, wir wollen uns treffen. Ist in der 8. Klasse Hauptschule. Ich komme bei ihm rein. Es riecht nach Alkohol. Nicht er trinkt, seine Mutter trinkt. Und sein Vater ist schon gestorben. Beim Vorbereiten der Bibelstunde stelle ich fest, der kann überhaupt gar nicht lesen. Johannes 3, Vers 16 haben wir 4 Stunden buchstabiert, bis er es verstanden hat. Die Zeit muss man sich manchmal nehmen. Es kostet wirklich Zeit, Leute auszubilden und Leute ranzunehmen. Wir haben die Bibelstunde gestrichen, ich konnte er nicht. Wir haben andere Sachen gemacht, dass er so ein bisschen ein paar Ideen hat. Wie kann er so sich so also ein bisschen helfen, wenn er nicht so gut lesen kann? Wie kann er lesen lernen? Er hat durch den Alkoholismus seines Vaters eine gewisse Gehirnschwäche. Er wird nie richtig sich entwickeln können, war mir damals klar. Was ist aus ihm geworden? Wir haben 6 Jahre intensiv miteinander gearbeitet. Er ist Gaswasserinstallateur in Berlin, hat eine eigene Firma gegründet, weil keine Firma ihn haben wollte. Er musste eine eigene Firma gründen. War bei allen Urlaubsfreizeiten, alle Urlaubstage, die er hatte, hat er genutzt, um bei OM, vielleicht kennt ihr die Operationenorganisation, die hatten so ein Schiff, auf dem Schiff zu sein, hat die ganze Installation repariert. Er geht heute noch, wenn er Ferien hat, mit seinem Wagen und seinem Montagewagen irgendwo hin und repariert dann ganze Gemeinderäume, ganze Missionszentralen kostenlos. Auf einer Schiffstour mit OM hat er dann seine Frau kennengelernt, eine Krankenschwester, und die macht für ihn die Verwaltung, dass ihn die Kunden nicht übers Ohr hauen. Ein klares Zeugnis. Ich habe gestern einen Bericht von ihm gelesen, einen kleinen, so 5-zeiligen Bericht, dachte, Mann, das konnte er selber schreiben, das ist erstaunlich. Wir müssen Zeit investieren. Und hier geht es hier in dem Thema, wenn ich so sehe, was beeinflusst Geschwister am meisten? Die Welt oder Gottes Wort? Was beeinflusst uns? Seit Jahrzehnten wird hier, ich habe das Papier mal ausgeteilt, unter Evangelikalen starke Betonung auf Gemeindewachstum gebracht. Aber Gemeindewachstum ist nur ein Punkt. Das entsteht eigentlich dadurch, dass wir mit Einzelnen arbeiten. Wenn jemand zu Glauben kommt, dann müssen wir uns Zeit nehmen, ihn möglicherweise eine ganze Weile zu begleiten. Und ich kann euch sagen, das ist nicht immer so einfach, denn wer will schon, dass man sich in sein Leben einmischt? Aber genau das muss geschehen. Bei jungen Leuten, bei jungen Christen, bei Jugendlichen, man muss sich in ihr Leben einmischen, sonst entwickelt sich nichts. Und hier sehe ich so Fragen, die hier unter Block 1 auf dem Papier: Was beeinflusst Geschwister am meisten, die Welt oder Gottes Wort? Und da heißt es unter A, abgesehen von Haushalt und Arbeit, wie viel Zeit verbringen die Christen womit? Was steht hier? Internet? Gut, ich finde Internet langweilig. Ich habe also auch, das ist für mich nicht so interessant. Da gucke ich mal schnell rein und bin nach 10 Minuten wieder raus. Nee, ich bin schon zu alt. Ich glaube, du machst das auch nicht. Das ist eher ein Problem der jüngeren Leute. Ja, das ist eine Generationsfrage. Oder vorm Fernseher, mit Handys. Ich sehe es immer wieder in Bibelkreisen, in chinesischen Bibelkreisen, wenn es langweilig wird, dann holen die ihre Handys raus und dann gibt es dann diese Foren, in denen sie dann diskutieren. Das ist meistens im Chinesischen das Weiching und dann gucken sie nach, was schreibt der andere und wo kann man sich wieder mal aktiv beteiligen und so weiter. Ich habe mal einen Chinesen angesprochen, der mit dem Handy durch die Straße ging und gesagt: Achtung, Baum! Dir fehlt die Baum-App. Vom Computer. Das ist soziale Medien wie WhatsApp und Facebook und so weiter. Da bin ich auch überall drin. WhatsApp, gut, relativ selten. Ich gucke mir die chinesischen Gegenstücke zu WhatsApp einmal die Woche an, um mal zu gucken, wann die Bibelkreise so stattfinden, ob da was Neues ist, ob da was Besonderes ist, was ich beachten muss, wenn ich da hinfahre. Aber ansonsten ist es abgeschaltet. Ich habe keine Zeit dafür. Mit elektronischen Spielen, wo verbringt ihr eure Zeit? Können wir darüber austauschen oder ist das zu viel? Zu persönlich? Für den richtigen Umgang mit Computer empfehle ich euch, kauft euch einen lahmen Computer, der nur für Bürozwecke geeignet ist. Hilft. Ich glaube, die meisten, wenn man so einen Altersdurchschnitt sieht, sind da gar nicht mehr so gefährdet. Nicht? Das sind ja die jüngeren Leute hier. Handy und Computer und so weiter und soziale und elektronische Spiele und so. Aber es ist erstaunlich, wie viele Leute in elektronischen Spielen drin sind. Ich habe einen Kollegen, der ist nach Feierabend in War of Warcraft. Oder World of Warcraft. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Ist da richtig in sozialen Gruppen drin und spielt das bis nachts um eins. Er hofft, dass er es schafft, nicht die Realität dadurch zu überspielen. Das meiste, was ich immer höre, ist, wenn ich mit Geschwistern arbeite, sowohl mit Deutschen als auch mit Chinesen: Eine Stunde Bibel lesen, ja, das geht doch gar nicht. Aber eine Stunde verschiedene Filme angucken und Computer, das geht. Oder diese Handyspiele, ja. Ich habe mal selbst mal so ein Ding mal ausprobiert, so ein kleines Handyspiel mal ausprobiert und mal so einen Test gemacht für mich. Ich habe es dann abgebrochen, weil mein Auge so schlecht reagiert hat. Aber man ist richtig drin und verliert die Zeit und vergisst die Zeit. Und das sind locker 2, 3 Stunden weg. Internet. Webseiten vertreten immer gewisse Informationen. Welche sind positiv, welche sind negativ? Welche Informationen sind wahr? Wie christlich sind die Webseiten? Christliche Webseiten, wie christlich sind die? Wer von euch ist eigentlich, sagen wir mal, täglich 1 Stunde im Internet? Du, Stunde der Wahrheit. Wer ist 1 Stunde im Internet täglich? Im Internet. 1 Stunde am Tag. Ja, stimmt, für berufliche Zwecke brauche ich das auch ab und zu mal. Wobei, es gibt tatsächlich noch solche Dinger hier, Bücher. Wir haben sogar eine Bibliothek bei uns im Institut. Oder vor sozialen Medien. Wie intensiv sind eure Sachen mit Facebook und WhatsApp und was es alles so gibt? Ich kenne mich da nicht so aus. Da gibt es also verschiedene Sachen. Also bei Chinesen gibt es ja mindestens 3. Also ich muss nicht immer online sein, nicht? Das ist also wichtig. Dann nächster Punkt: Handyspiele. Führen Sie zu wohlgefälligen Gedanken? Schwer zu sagen, also da bin ich ein bisschen außen vor. Ja, es ist vielleicht so, dass wir, das merke ich bei den Studenten, die wir haben, auch bei den chinesischen Studenten speziell, sie haben wie sagte Achim zu mir, mein Sohn, ein selbsterlerntes ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Wenn ich so sehe, wie mein Sohn dann seine Bachelorarbeit geschrieben hat, er hat seine Bachelorarbeit geschrieben, dann schnell mal mit Facebook was gepostet, dann schnell mal YouTube-Film angesehen, dann schnell mal telefoniert mit seinem Handy und dann hat seine Freundin über Skype sich gemeldet. Und das war noch bevor er verheiratet war. Und dann hat er irgendwie noch eine Frage beantwortet und 2 E-Mails gelesen. Naja, was dabei rauskommt, weiß ich nicht, aber er nennt das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom selber erworben. Das haben wir oft und deswegen können wir oft auch Bibel nicht lesen, denn diese Technik, die beansprucht unser Gehirn sehr stark und wir werden dadurch eigentlich schneller müde und schneller nicht mehr aufnahmefähig. Viele Einflüsse, das ist Punkt D. Das Problem ist, dass wir eine Ablenkungsrate haben, die ist recht hoch. Und auch gerade diese Diese modernen Medien helfen, lenken uns ab. In unserer Gemeinde gab es eine hübsche Situation. Ein junges Ehepaar saß gegenüber beim gemeinsamen Essen. Ja. Haben wir einmal im Monat. Und er guckte auf sein iPhone. Ich habe so 10, 15 Minuten beobachtet. Da habe ich gesagt, warum guckst du auf dein iPhone? Schau mal, gegenüber sitzt ein hübsches, junges Mädchen mit schönen blauen Augen. Da solltest du reingucken. Guckt er mich ganz groß an. Ja, übrigens, hast du schon, weißt du schon, dass du mit der Frau, mit der jungen Dame verheiratet bist? Ehepaare sitzen am Tisch miteinander gegenüber und gucken auf ihre Handys. Nicht, das ist schon interessant. Und so ist es auch unsere Beziehung zu Gott. Anstatt Gott gegenüber zu sitzen, gucken wir auf ihr Handy. Gut, biblische Wahrheiten, die einen Jünger beeinflussen sollten. Das sind, ich habe da, das sind also einige Bibelstellen. Ich habe die gestern mal durchgesehen, ob die alle passen. Und denke, das ist eine Sache, da könnte man vielleicht sogar einiges auswendig lernen. Nehmen wir mal Philipper 4, Vers 8. Wie können biblische Wahrheiten einen Jünger Jesu beeinflussen? Nachdenken. Worüber nachdenken? Es geht hier nicht um das Tun, es geht um das Nachdenken. Nachdenken über, was ehrbar ist, was wahr ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob. Darüber nachdenken. Also ein Punkt, biblische Wahrheit, wie biblische Wahrheiten einen Jünger beeinflussen sollen. Nachdenken über geistliche Wahrheiten. Dann 1. Korinther 10, Vers 31. Was wir essen und trinken, könnte von einem Chinesen kommen, nicht? Oder alles, was wir tun. Wie tun wir etwas zur Ehre Gottes? Wir widmen, was wir tun, Gott. Grundsätzlich. Wenn wir morgens aufstehen, für Gott. Wenn wir zur Arbeit gehen, für Gott. Wenn wir essen und trinken, für Gott. Alles zur Ehre Gottes. Warum erst essen und trinken als Beispiel? 1. Korinther-Kontext. Wer weiß was? Götzenopferfleisch essen. Also was wir tun, zur Ehre Gottes tun, auch essen und trinken. Und das gibt es also Dinge, die können wir entscheiden. Auch im Kapitel 11 geht es da weiter, wo Leute sich falsch verhalten, vor dem Brotbrechen und sich betrinken zum Beispiel. Ja? Und dann auch letztlich Geschwister in der Gemeinde schaden. Nächste Stelle, Hebräer 3, 7 bis 8. Wie können biblische Wahrheiten einen Jünger beeinflussen? Also, ich sage einem Bruder, mit dem ich Jüngerschaft mache, er soll das und das tun. Er sagt, ich will nicht. Sehr, sehr viele Ich will nicht gibt es in Gemeinden. Man sagt es zwar nicht so offen, ja, man sagt es ein bisschen vornehmer ausgedrückt, ich bin zu beschäftigt. Oder ja, aber. Für mich heißt ja, aber eigentlich nein. Ja, aber. Das kann man auch so sehen. Was steht hier? Verhärtet euer Herzen nicht. Was ist, verhärtet euer Herzen nicht? Können wir unsere Herzen verhärten? Habt ihr Beispiele? Der Pharao. Gibt es ein sehr schönes jüdisches Video, wo es um Passa geht und wo dann Gott zum Pharao sagt: Okay, lass uns jetzt das Spiel Herzen verhärten spielen. Und der Pharao hat sein Herz 7-mal verhärtet und da hat Gott sein Herz verhärtet. Gab es keine Chance. Verhärtet euer Herzen nicht. Das heißt, wenn wir etwas bekommen, was wir hören sollen, was wir annehmen sollen, schnell reagieren. Nicht lange rumdiskutieren mit Gott, mit unserem Bruder, mit uns selber, sondern sofort tun, was wir von Gottes Willen erkannt haben und nicht warten und nicht die Herzen verhärten und dagegen sein. Und ich kann euch sagen, es ist ich weiß nicht, wie es hier in eurer Gemeinde ist, aber es gibt durchaus das Problem in vielen Gemeinden, dass Leute einfach zu häufig Nein sagen und nicht bereit sind zu dienen, nicht bereit sind zu lernen. Und in vieler Hinsicht eine andere Meinung haben, lieber so einen Meinungspluralismus haben, nicht? Und das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, ich kann vieles überprüfen, ich kann, was ich, auch wenn ich eine andere Meinung habe, durchaus mal darüber nachdenken, aber ich muss es zumindest mal überprüfen. Die meisten tun das nicht, sondern sagen, ich lehne es ab. Und viele lehnen ab, Jesus zu dienen und sich mit geistlichen Wahrheiten zu befassen. Römer 12, 1 bis 2. Ja, was steht hier? Durch Gottes Wort, wisst ihr was? Diese Prinzipien gelten auch für Handyspiele, auch für Computerspiele. Es sind zwei Möglichkeiten. Entweder verändern die uns oder Gottes Wort verändert uns. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Veränderung durch Erneuerung eures Sinnes funktioniert genauso auch, wenn ich Computerspiele spiele. Sagen wir mal, gibt es ja diese, ich kenne mich da nicht so aus, ganz ehrlich, ich habe da keine Zeit für sowas. Ich habe einfach zu, bin auch zu ungeduldig, da reinzukommen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also ganz, diese militärische Spiele, wo so Kriegssituationen nachgespielt wird, sowas, ja, das prägt den Menschen. Diese schnelle Informationsgabe prägt die Menschen. Ich war schockiert, als die Handys aufkamen, dass in meinem Bekanntenkreis jemand über so ein Handy, das waren die ganz einfachen Dinger, noch nicht Smartphone, eine SMS geschickt hat und geschrieben hat zu seiner Freundin, es ist aus. Über SMS. Das kann man nicht mehr persönlich sagen, ja? Das läuft ja über SMS. Es ist aus, ich habe eine neue. Das ist eine Katastrophe. Und das prägt die Menschen. Diese leichtfertige Umgang und schafft letztlich Einbrüche in persönlichen Beziehungen. Und unsere Gesellschaft basiert auf persönlichen Beziehungen. Und die Gemeinde basiert auf persönlichen Beziehungen. Deswegen ist die Frage, wovon lassen wir uns prägen? Von Gottes Wort? Oder von diesem, was in der Welt um uns herum ist und was uns also immer wieder ständig prägt? Und ich empfehle grundsätzlich jeden, eine Stunde morgens die Bibel zu lesen. Kann man auch Abend machen, aber auf alle Fälle eine Stunde. 6 Kapitel für einen Mann, 12 Kapitel für eine junge Frau. Sechs Kapitel für einen Mann, dann ist er zweimal im Jahr durch die Bibel durch. 12 Kapitel für eine junge Frau, dann ist sie viermal im Jahr durch die Bibel durch, denn irgendwann kriegt sie Kinder und dann ist Chaos, dann geht gar nichts mehr. Nicht, deswegen vorwarnt sein. Und Bibel lesen muss man sich angewöhnen. Ich habe heute Morgen, nee, gestern habe ich es gelesen, Daniel Kapitel 6 gelesen, wo Daniel vor der Frage stand, dem Befehl des Königs zu gehorchen, einen Monat nichts zu erbitten, außer von dem König selber. Da kann man nachdenken, naja, 4 Wochen ist eine kurze Zeit. Wisst ihr, wie lange es dauert, sich gute geistliche Gewohnheiten beizubringen? Rolf, kennt ihr Rolf Degel? Kennt ihr? Okay. Hat mir gesagt, dass er ein halbes Jahr jeden Morgen Besuch hatte von seinem Campus, von der Campus-Studentengruppe in Erlangen, der mit ihm 6 Uhr, um 6 Uhr morgens die Bibel eine Stunde gelesen hat. Und nach einem halben Jahr hat er das drauf. Wie schnell geht es, die Bibel sich abzugewöhnen? 2 Tage. Deswegen wichtig, dass wir uns mit Gottes Wahrheiten auseinandersetzen und Gottes Wort lernen und uns davon prägen lassen. Und das auch wirklich lernen. Und ich empfehle grundsätzlich, dass man sich eine Liste macht oder täglich kontrolliert, wie viel habe ich heute gelesen, was habe ich heute gelesen, von wann bis wann und so weiter, dass ich dann irgendwo auch die Ausfallzeiten sehe und realistisch erfasse. Ja? Das ist etwa wie im Qualitätssicherungssystem bei mir im Labor, da muss man auch alles aufschreiben. Und so ist es ganz gut, mal so Sachen aufzuschreiben. Was habe ich gelesen? Was habe ich, vielleicht auch die Idee, was habe ich entdeckt? Dazu bin ich zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeit habe ich nicht. Das liegt aber auch daran, ich kann mir vieles gut merken. Aber eine Hilfe ist das. Gut, dann kommt das zweite Problem. Das erste Problem, was wir gesprochen haben, ist jetzt die Ablenkung, aus der Welt die Geschwister beeinflusst. Ablenkung. Aufräumen mit denen, was ablenkt. Das zweite ist das Problem einer oberflächlichen Lehre. Im Internet kann man alles Mögliche lesen, alles Mögliche hören, an verschiedenen guten und schlechten Kommentaren. Und junge Christen werden das nicht auseinanderhalten. Ich bin dankbar für das, was in der chinesischen Gemeinde geschieht. Entwickelt sich sehr viel Gutes und Geschwister studieren Gottes Wort intensiver und immer mehr. Aber vor ein paar Jahren war es noch so, dass man dann schnelle Internetpredigt runtergeladen hat und die dann dogmatisch in der Gemeinde vertreten hat. Das war total großer Mist. Manche Christen hören gerne Prediger, die unangenehm in der Bibel vermeiden. Welche Themen sind unangenehm in der Bibel? Was wollen wir vermeiden, wenn wir über die Bibel reden? Sünde. Was noch? Welt? Geld? Ja? Leid? Was ist noch unangenehm? Ermahnung? Gehorsam? Das ist richtig, ja. Also, das ist sehr gut formuliert, sehr gut zusammengefasst. Ulrich Barzani, Kennt ihn jemand? Kennt ihr euch ihn? Der hat jahrelang ProChrist geleitet. Bei seiner letzten offiziellen ProChrist-Veranstaltung sagte er sehr nachdenklich: Ich habe wohl versäumt, die letzten Jahre über die Hölle zu reden. Gottes Gericht wird ausgeblendet. Will man nicht gerne hören, nicht? Und vielleicht gibt Gott doch noch eine Chance für Leute, die verloren gehen. Worüber sprach Jesus am meisten? Er spricht natürlich über die Hölle, ja, aber meistens spricht er über was? Über das Reich Gottes, über Gottes Willen, genau. Und er spricht über Buße, unbequeme Jesus nachfolgen. Jesus sagte nicht: Komm mit, folge mir nach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Er sagte einigen Leuten: Was, du willst mir nachfolgen? Lass es. Ich habe keinen Platz, wo ich meinen Kopf hinlege. Ich habe keine Sicherheit. Lass es. Was, du willst mir nachfolgen, vorher deinen Vater begraben? Lass es. Du wirst nicht geeignet fürs Reich Gottes. Lass es. Paulus lehrte über was? Gemeindelehre. Ja. Das Heil. Nachfolge Jesu. Verhalten in der Gemeinde. Kommt schon sehr nahe ran. Eines der Hauptthemen von Paulus ist Disziplin. Ja? Er kämpft gegen sich selber. Ja? Er sagt: Ich bin wie ein Wettkämpfer, und er zerschlägt seinen Leib, damit er nicht predigt und andere verwerflich wird. Disziplin. Jesus nachzufolgen ist kein Freizeitabenteuer. Und er ermahnt, in der Apostelgeschichte sehen wir das, die Geschwister immer wieder, diszipliniert Jesus nachzufolgen. Ja, B. Manche Christen hören nicht gerne biblische Lehre, die im Wachstum fordern würde. Das ist so, ja. Wie gehen Sie mit der Bibel um? Haben wir unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen biblischen Texten, unterschiedliche Erkenntnisse? Diskutieren wir über die Bibel? Oder lernen wir die Bibel? Ich habe mit einem chinesischen Bibelkreis in Erlangen jetzt angefangen, einige Leute, die sehr viel über die Bibel reden, zu ermutigen, Bibelverse auswendig zu lernen. In der ersten Runde bekamen sie 10 Karten, sie hatten 2 Wochen Zeit. Nach 2 Wochen habe ich die mündliche Prüfung abgenommen. Und danach haben sie gemerkt: Ey, das ist ja gut, auswendig zu lernen. Ich lerne dann doch mehr, mich in der Bibel auseinanderzusetzen, und wollten mehr Verse haben. Jetzt gibt es so eine Auswendiglerngruppe. Die Verse Philipper 4, 8, 1. Korinther 10, 31, Hebräer 3, 7 bis 8 und Römer 12, Vers 1 bis 2 waren in unserem Berliner Auswendiglernprogramm mit drin. Kann man auswendig lernen. Soll ich abfragen in 2 Wochen? Ja, was hören Christen nicht gerne? Was für Bestandteile der biblischen Lehre hören sie nicht gerne, die ein Wachstum fordern würde? Mal aus eurer Erfahrung, was hört ihr nicht gerne? Zurechtweisung. Wie ist das allgemein zur Rechtweisung? Wie sieht das aus? Welche Zurechtweisung? Aus der Bibel jetzt, der biblische Lehre. Okay, welche Bibelstelle hat dich in den letzten 2 Wochen zurechtgewiesen? Traut euch. Na gut, ich habe jetzt in den letzten Wochen Jesaja bis Daniel gelesen. Immer wieder die Aufforderung: Kehrt um zu Gott. Immer wieder die Aufforderung: Kehrt um. Bringt ein echtes Opfer. Und helft dem Nächsten zurecht. Lasst die Sklaven frei und so weiter. Ja, das, was im Gesetz geschrieben steht. Immer wieder ermahnt und immer wieder gelesen und dachte: Ja, das sind Sachen, die auch für mich sind, wo ich einfach überlegen muss: Wo stehe ich, was tue ich mit meinen Mitarbeitern, ja, meine Sklaven im Labor, und was verlange ich von ihnen, wie gehe ich damit um, und wie kehre ich zu Gott um. Hier steht unter 10.c: Manche Christen wollen gern über die Bibel diskutieren, aber sie ungern lesen oder ungern lernen. Was gibt es eigentlich in der Bibel zu diskutieren? Was will man da nicht lernen? Gibt es in der Bibel Beispiele von Leuten, die mit Gott diskutieren? Ja, aber man verhandelt mit Gott, ja. Und Gott lässt mit sich verhandeln, ja. Mose diskutiert mit Gott, ja. War Gott zufrieden mit seiner Diskussion? War Gott zufrieden mit seiner Diskussion? War Gott zufrieden mit seiner Diskussion, mit Moses Diskussion mit Gott? Ja. Wo hat Gott diskutiert? Wo hat Moses diskutiert? Ja. Er sagt: Sende, wen du willst, nur nicht mich. Andere Beispiele. Jona ist ein ganz typisches Beispiel. Jona diskutiert, ah, nee, diskutiert nicht mal mit Gott. Wenn Gott diskutieren würde, würde er vielleicht sogar möglicherweise von Gott eine Antwort bekommen, aber er geht einfach weg. Das ist noch schlimmer. Zum Schluss, ja. Aber Jona und Jeremia sind da zwei Gegensätze, nicht? Jona geht einfach, hört, er soll nach Ninive gehen und dort erzählen, dass Gott die Stadt richten wird. Was macht er? Kurz eine Mittelmeerkreuzfahrt und will nach Spanien. Das ist schon interessant. Und glaubt, er könnte sich davon stehlen. Jeremia streitet mit Gott und sagt: Das ist mir zu viel, was du mir sagst. Und Gott sagt zu Jeremia so viel wie: Kopf hoch, es kommt noch schlimmer. Wie würdest du einmal sein, wenn du mit einem Strick unter deinem Hals, am Hals Pferden hinterher rennst? Nicht, dass er später gekommen, wo sie nach Ägypten gegangen sind. Also Kopf hoch, es kommt noch schlimmer. Und wer diskutiert noch mit Gott? Wer diskutiert am meisten mit Gott? Hiob, richtig. Hiob diskutiert ganz heftig mit Gott. Und wir können mit Gott diskutieren, das ist auch keine Frage. Wie sollen wir bloß gucken, wie die Leute das gemacht haben? Im Psalm zum Beispiel, ja. Aber zuerst einmal ist es so, dass wir die Bibel lernen müssen. Nicht? Also ich hatte einmal eine chinesische Schwester, die hat Leukämie gehabt. Die hat also dann im Krankenhaus hier in Nürnberg hier ihre Chemotherapie gehabt, war völlig schwach und fast zweimal gestorben. Und da hat sie gesagt: Ja, warum tut Gott mir sowas an? Warum macht Gott das? Da habe ich gesagt: Du kannst kräftig mit Gott diskutieren, drüber schimpfen, mach das. Aber bitte in der richtigen Weise. Und da habe ich ihr empfohlen, die Psalmen durchzubeten und sich so wie die Psalmisten über Gott, bei Gott zu beklagen. Und das hat ihr sehr geholfen. Was die Bibel zu dem Thema sagt, Bibel lernen, die Bibelversen lesen wir, dann habe ich noch 2 Minuten Zeit, dann gehen wir dann, genau, Hebräer 5, 11 bis 14. Ich will es aus zeitlichen Gründen auf dieser Stelle belassen. Hier schreibt der Hebräerbriefschreiber an Israeliten, an Leviten, die ja, im Grunde etwas schwach geworden sind und Verfolgung nachgegeben sind, den Tempeldienst wieder aufgenommen haben und sagt hier: Ihr seid noch wie kleine Kinder, die feste Speisen nicht vertragen, sondern wie Milch. Ja? Und viele Christen sind in diesem Baby-Christen-Stadium. Sind einfach stehen geblieben. Ich habe vor 2 Wochen einer toxikologischen Tagung teilgenommen. Da saß neben mir ein Professor aus der Uni Salzburg, ein Rechtsmediziner. Ein Toxikologe, kein Rechtsmediziner. Toxikologe aus der Rechtsmedizin Salzburg. Er stellte sich mir als Mitglied der Baptistengemeinde Freilassing vor. Ein Christ. Versuche mit ihm über den christlichen Glauben zu sprechen. Habe ich festgestellt, der ist etwa, kommt aus einer christlichen Familie, 15 Jahre Christ inzwischen. Er hat noch nicht mal das Matthäus-Evangelium gelesen. Er hat noch nicht mal das Neue Testament durchgelesen. Wenn ich mit ihm über die Bibel reden konnte, ich wusste gar nicht, worüber ich reden kann. Er hatte nichts. Er hatte nichts. Und deswegen, der Mann ist so lange Christ, geht so lange in eine Gemeinde, gibt sogar ab und zu noch Zeugnis, aber hat nichts, was er wirklich erkennen kann. Er braucht geistliche Babynahrung. Milchpulver. Wasser aufgehöhlt und dann leicht verdaulich. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir daran arbeiten. Deswegen, was hilft zur fortschrittlichen Jüngerschaft? Bibellehre, 2. Mose 3, Vers 16 und 17, führt dazu, dass Menschen in der Lage sind, richtig zu entscheiden. Gebet, wir brauchen tägliche Zeit zum Beten, tägliche, eigentlich ständig Beziehung zum Herrn. Gemeinschaft, miteinander Gemeinschaft haben. Und dann ein Training in der Jüngerschaft. Und damit steigen wir jetzt ein in den Glaubensgrundkurs. Ich habe jetzt den Glaubensgrundkurs hier unter Verletzung des Urheberrechts abgeschrieben und euch in das Papier reinkopiert. Und jetzt können wir mal besprechen, was neue Kinder Gottes brauchen. Obwohl wir, erinnere an die Fallbeispiele am Anfang, Menschen direkt beeinflussen müssen. Wir müssen, wenn wir Jünger machen, Menschen direkt beeinflussen. Wenn wir Jüngerschaft erleben, müssen wir bereit sein, Einflüsse von den Leuten, die uns ausbilden, zuzulassen und aufzunehmen. Also wenn wir Jesus als Retter annehmen, schenkt Gott uns eine neue Geburt und das ewige Leben und Vergebung aller Sünden. Was ein neues Kind Gottes braucht? Der erste, lies mal Hebräer 10, 24. 24, 25, ja. Lies mal die beiden Stellen, die beiden Verse. Wisst ihr, die Welt kennt das auch. Es gibt ein kommunistisches Parteilied. Das beinhaltet etwa so viel: Sie hat uns alles gegeben. Das Leben, die Arbeit und den Sonnenschein. In ihr haben wir alles und das Leben. Und dann heißt das, die Partei hat immer recht. Als Lenin die Idee des parteineuen Typs entwickelte, sagte er, die Arbeiterklasse ist an sich verführbar. Deswegen brauchen wir die Diktatur der Partei, des Proletariats, die den Arbeiter zwingt, in eine Richtung zu gehen. Die Welt denkt so. Jeder Fortbildungskurs in der Wirtschaft ist genauso. Man will einen in eine Richtung bringen. Und die Bibel sagt das eigentlich genauso. Wir sollen Jesus folgen. In der Gemeinde haben wir Gemeinschaft, ermutigen einander und bringen uns gegenseitig in eine Richtung. Die Welt macht das so. Warum soll die Gemeinde das nicht auch machen? Es scheint wohl ein menschliches Prinzip zu sein, gemeinsam zu lernen und gemeinsam was zu gestalten und zu verändern. Und deswegen ist die Gemeinde sehr wichtig. Und ich weiß nicht, bei Deutschen haben da kein großes Problem, aber bei chinesischen Geschwistern, wenn Chinesen sündigen, verlassen sie ganz gerne mal die Gemeinde, kommen nie wieder, weil sie sich schämen. Ja? Was immer auch geschieht, verlasse niemals die Gemeinde. Ein ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt. Diesmal bitte 1. Petrus 1, 23 bis 2,2. Sonntag kam eine chinesische Schwester auf mich zu, die werde ich dann morgen in dem Bibelkreis, den ich morgen besuche, ausführlicher sprechen über das Thema. Sie sagte, wie kann ich sicher sein, dass Gott mich gerettet hat und dass Gott mich liebt? Sie haben gesagt, naja, was machst du denn, um das rauszukriegen? Ja, ich bete. Und gibt Gott Antwort? Nein. Doch, habe ich gesagt, bloß du guckst nicht nach. Die Quelle herauszufinden, ob Gott dich liebt und gerettet hat, findest du wo? In der Bibel. Wenn Leute nicht wissen, ob sie gerettet sind, können sie die Frage gerne philosophisch diskutieren. Sie können die Antwort in der Bibel finden. Und ich habe ihnen noch einen Tipp gegeben zusätzlich, wie sie einfach durch Gott danken. Psalm 50, nicht? Dazu dahin kommt, dass wenn sie Gott Dank opfert, zeigt Gott den Weg, seinen Willen zu erkennen und seine Wege zu erkennen. Wir werden morgen ausführlicher weiter darüber sprechen, weil ich habe inzwischen herausgefunden, in weiteren Gesprächen, dass sie aus einer katholischen, chinesischen Familie kommt und die Katholiken dort sind einen Zahn schärfer als hier die Katholiken in Deutschland. Die haben eine ganz andere Bibelübersetzung, ganz anderer Hintergrund. Da muss ich doch ein bisschen noch tiefer rangehen, dass sie Jesus als ihren Retter annimmt. Eventuell hat sie das noch nicht gemacht. Muss man auch mal klären. Nächster Punkt. Dritter Punkt. Wer liest Punkt 3 vor? Also Gottes Wort lesen, ist der zweite Punkt. In Gottes Wort weiß ich, wo ich hin soll. Ich weiß, wie Gott zu mir steht. Ich weiß, was Gott von mir will. Übrigens, eine kleine Anmerkung. Wir haben jetzt das Lutherjahr, nicht? Ich habe persönlich Probleme mit Martin Luther. Und zwar, weil ich nicht verstehe, wieso er einen gnädigen Gott gesucht hat. Verstehe ich nicht. Hätte er Jesaja 55 gelesen, hätte er einen gnädigen Gott sofort gefunden. Hätte er Propheten gelesen, hätte er einen gnädigen Gott sofort gefunden. Viele Christen tun sich schwer damit, Gottes Gnade zu verstehen, weil sie Gottes Wort nicht lesen. Gott war immer ein gnädiger Gott. Er hat sich niemals geändert. Dritter Punkt. Zeit zum Gebet. Wie viel Zeit zum Gebet haben wir täglich? Ich will das jetzt nicht vertiefen, diese Frage, aber wir sollten mal darüber nachdenken. Es gibt, ich habe zu Hause, es gibt eine Kritik, die Jesus auch äußert an den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie Gebete formulieren. Und dann diese Gebete 50 Mal wiederholen und so weiter, ja, plappern wie die Heiden. Da gibt es verschiedene Gebete, aber es gibt tatsächlich in diesem Sidur, im Gebetsbuch, was die Juden haben, gibt es eine ganze Menge Hilfen zum Beten. Wenn wir nicht wissen, wie wir unsere Zeit zum Beten einteilen sollen, nehmen wir doch mal Psalmen, beten wir mal Psalmen als Einstieg und dann entwickelt sich das mehr. Manchmal brauchen wir Hilfen, regelmäßig zu beten. Besucht Gebetsveranstaltungen. Ihr habt hier, glaube ich, einen Männergebetskreis. Wer ist dabei beim Männergebetskreis? Ey, es gibt Leute, die sind dabei. Ah ja, okay. Also ihr nicht? Aber los jetzt. 6 Uhr. Der Männergebetskreis war unsere erste Gemeindeveranstaltung in Erlangen. War die erste, ja? Und wir haben ganz originelle Trefforte gehabt. Für Kindergottesdienste war es ein Wohnwagen, den wir irgendeinem Besitzer kostenlos, wo wir den kostenlosen Stand den Parkplatz überlassen haben, den wir hatten. Und dann konnten die Kinderstunden stattfinden. Und die Gebetsstunden fanden statt, die ersten Jahre in einem roten VW-Bus, Autokennzeichen ER-E, und den Rest habe ich vergessen. Das war Jeffs Missionspanzer. Passten 8 Leute rein. Immer unter dem Laternenpfahl, dass man auch die Bibelverse erkennen konnte. Unvergessliche Zeiten, wirklich. Diese Gebetszeiten. Also, wie können wir beten lernen? Schauen wir in die Psalmen. Die Psalmen sind eine ganz, ganz wichtige Hilfe. Und die jüdischen Gebetsbücher übrigens enthalten überwiegend Psalmen. Vierter Punkt. Klar. Fünfter Punkt. Also, evangelisieren, nicht? Das hatten wir vor 2 oder 3 Wochen durchgesprochen, so ein bisschen. Dann der nächste Punkt. Warum taufen? Da habe ich mal vor längerer Zeit, schon 20 Jahre her, eine Predigt gehalten in einer Gemeinde und habe die Frage gestellt: Was macht die Taufe? Wäscht die Taufe unsere Sünde ab? Gibt sie uns den Heiligen Geist? Ist es ein Sakrament, durch das wir gerettet werden? Haben wir durch die Taufe überhaupt, wenn wir erst durch die Taufe erst Christen? Sind wir vor der Taufe keine Christen? Warum müssen wir uns taufen lassen? Für einen Juden ist das klar, er muss ab und zu mal ins Reinigungsbad. Ja? Wenn er unrein geworden ist durch irgendwelche Sachen, durch Berühren von toten Tieren oder eine Frau, die unrein geworden ist, dann gibt es dann die Mikwa, muss man sich entsprechend baden. Es gibt also ganz formorthodoxe Juden, die gehen jeden Tag in dieses Bad und taufen sich selber sozusagen, reinigen sich selber. Okay, das hat irgendwo ist eine Erklärung. Da gibt es also eine Erklärung im mosaischen Gesetz. Aber warum bitte taufen? Warum sagt Jesus, wir sollen uns taufen lassen? Und warum sollen wir uns taufen lassen? Aha, das ist also die Taufe als Zeugnis. Spricht die Bibel so klar darüber? Eine gute Frage. Und ich möchte mal auf einen kleinen Nebengedanken bringen hier zur Taufe. Wir wissen nicht, warum Jesus gesagt hat, wir sollen uns taufen lassen. Manche verstehen gar nicht, warum sie sich taufen lassen sollen, tun es trotzdem und identifizieren sich durch die Taufe mit Jesus, seinem Tod und Auferstehung und seiner Beerdigung und alles Mögliche. Aber das Wichtige ist, sie tun etwas aus Gehorsam, ohne zu verstehen. Und viele Christen gehorchen Gott nicht bei dem, was sie verstehen. Warum? Weil sie Gott nicht gehorchen gelernt haben, zu tun, was sie nicht verstehen. Jesus hat gesagt, wenn Jesus gesagt hat, dann diskutieren wir gar nicht drüber, dann machen wir einfach, okay? Das ist das, was ich in der Predigt gesagt habe. Wenn Jesus gesagt hat, die Jünger sollen taufen und der Jünger, der neu dazugekommen, soll getauft werden, ja, was diskutieren wir darüber? Dann machen wir es einfach. Und nicht, ja, reicht das nicht, wenn ich das später mache? Reicht meine Säuglingstaufe nicht aus, wenn man eine bekommen hat? Ich kann euch sagen, die evangelischen und katholischen machen keine Säuglingstaufe. Die Orthodoxen machen das. Ich weiß von Boris Jelzin, der hat mir erzählt, dass seine Mutter ganz verzweifelt war, als ein Pope ihn in der Taufe ins Wasser getaucht hat. Da war er unter Wasser und er war betrunken und hat ihn vergessen rauszuholen. Ja, ist aber keine echte Taufe. Jesus hat gesagt, wir sollen uns taufen lassen. So wie die Bibel es sagt. Und da gibt es keine Begründung, es ist kein Sakrament. Wir werden nicht anders, wir werden nicht besser dadurch. Wir werden nicht verändert. Aber Jesus hat es gesagt. Tun wir, was Jesus sagt. Da muss jeder seine eigene Antwort finden, natürlich. Aber ich habe da auch meine Antwort. Aber es ist so, dass Jesus hat es gesagt. Und darum wollen wir es tun. Ja? Das ist ein wichtiges Prinzip für die Bibel, was in der Bibel steht. Wenn Jesus etwas sagt oder Gottes Gebote gelten, ja, dann gibt es nicht eine Begründung, warum Gott das gemacht hat. Das hat gewisse gesundheitliche, gewisse soziale Aspekte. Nein, Gott hat gesagt, tun wir das. Gott hat uns den Auftrag gegeben zu evangelisieren, machen wir das. Gott hat den Auftrag gegeben, wir sollen sein Wort studieren und beten, machen wir das. Wir müssen Schluss machen.